Das Thema dieser Bibelwoche lautet die Endzeitrede unseres Herrn Jesus Christus, was kommen wird. Und mit des Herrn Hilfe möchten wir die Kapitel Matthäus 24 und 25 auslegen, und zwar fortlaufend Vers für Vers. Und so möchte ich auch jetzt lesen, Matthäus 24 ab Vers 1. Matthäus 24 ab Vers 1. Und Jesus ging hinweg von dem Tempel, und seine Jünger traten zu ihm, dass sie ihm zeigten des Tempels Gebäude. Er aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberge saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen: Sage uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen sein deines Kommens und des Endes der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus, und werden viele verführen. Soweit möchten wir mit des Herrn Hilfe heute Abend betrachten, Matthäus 24. Ich möchte noch mal kurz beten und dazu bitten, dass wir uns erheben. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du uns diese warnenden Worte gesagt hast, dass wir uns nicht verführen lassen sollen durch falsche Christusse und auch durch falsche Propheten. So bewahre uns davor und lass auch diesen Abend dazu dienen, dass wir gereinigt durch dein Blut und bewahrt durch deinen Heiligen Geist und durch dein Wort allen bösen Mächten widerstehen können. Amen. Aktuelle Zeichen der nahen Wiederkunft Jesu Christi. Heute Abend nun also der erste Teil. In Matthäus 24 haben wir zuerst gehört: Und Jesus ging hinweg von dem Tempel. Allein darüber könnte man schon eine ganze Predigt halten. Jesus ging hinweg von dem Tempel. Wer geht vom Tempel weg? Gott geht weg. Jesus ist Gottes Sohn. Gott verlässt den Tempel. Das hat eine ganz große Bedeutung. Und kein Wunder, dass Jesus dann sagt, ja, dieser Tempel wird bald zerstört werden. Sie haben ihn überwiegend abgelehnt. Er hat vorher Streitgespräche geführt im Tempel mit den führenden Leuten dort, den führenden politischen Leuten, den Herodianern, den führenden Theologen, Schriftgelehrte, Pharisäer, Sadduzäer. Die Sadduzäer, die liberale Richtung, die Pharisäer, die konservative. Aber mit wenigen Ausnahmen haben sie alle ihn nicht als den Messias erkannt und anerkannt. Während im einfachen Volk Gott es vielen geoffenbart hat und sie sind ihm nachgefolgt, aber die Oberschicht hat ihn abgelehnt. Und die Sünde ist auch dort schon damals in Israel bis zum Himmel gestiegen. Und so geht Jesus hinweg von dem Tempel. Wenn wir das Ende betrachten in Kapitel 23, dann sehen wir, wie Jesus sogar weint über Jerusalem. Er sieht prophetisch voraus, was ihm geschehen wird. Und er weiß auch, was den Propheten im Alten Bund geschehen ist. Und so ist dieses Weinen auch zu verstehen, dieser Klageruf, wo Jesus dann ausruft, in Matthäus 23, Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch Wüste gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprecht: Gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn. Das wird geschehen, wenn der Herr auf dem Ölberg erscheint, wo er dann auch zum Himmel gefahren ist. Wenn er wiederkommt bei der Schlacht von Harmagedon, dann werden sie auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Jesus ging hinweg vom Tempel. Und seine Jünger traten zu ihm, dass sie ihm zeigten des Tempels Gebäude. Es war ein prachtvoller Tempel. Der erste Tempel war von Salomo, der zweite von Zerubabel. Und den hatte Herodes in großartiger Weise ausbauen lassen. Es galt als eines der Wunderwerke in der damaligen Zeit. Goldene Platten waren auf die Steine gegossen. Und wenn da so die Sonne unterging abends, und das war wohl auch die Situation, dann hat es geleuchtet. Und diese Kuppel des Felsenturms, die man heute sieht, womit man Jerusalem so verbindet, dieses islamische sogenannte Heiligtum, das ist nur ein schwacher Abglanz davon, was der Tempel an Leuchtkraft ausgestrahlt hat. Diese weißen Steine und dieses Gold, mit dem sie verziert waren. Diese riesige Ausdehnung, die Herodes gebracht hatte. Wenn man einmal in Jerusalem war, dann sieht man ja noch einen Rest der Westmauer. So diese tiefliegenden Teile. Und die sind also riesig. Allein schon der Grundstein ist mehrere Meter lang und hoch. Wir haben den gesehen. Man kann jetzt unterirdisch das begehen. Und man kann sich also da eine Vorstellung machen, auch wenn man diese Tempelmodelle sieht, wie riesig und beeindruckend der Tempel war. Und nun die Ernüchterung. Er aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Das war ein Schock für die Jünger, die ja auch beeindruckt waren vom Tempel. Und der Tempel, er galt ja als Ort der Gegenwart Gottes, in dem sich das Allerheiligste auch befand. Und der Priester hatte nur einmal im Jahr, der Hohepriester, Zugang, und die Sühnung des Volkes wurde erwirkt. Und dieser Tempel als Zeichen der Gegenwart Gottes, der sollte zerstört werden. Wegen der Unbußfertigkeit des Volkes, weil sie ihn, den Messias, abgelehnt haben. Wenn man es einmal überträgt auf unsere Zeit, wie sieht es denn mit unseren Kirchen, unseren Tempeln aus? Der Tempel im Neuen Bund ist ja das eigene Herz. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Und dann auch die Gemeinde ist der Tempel. Und schließlich sollen ja auch dann diese Kirchengebäude wirkliche Tempel der Gegenwart Gottes sein. Aber was findet sich alles heutzutage in Kirchen? An Verbesserung, an Relativierung des Wortes Gottes, sogar an Gotteslästerung? Oder was findet sich in unseren eigenen Herzen an Zweifeln, an Unglauben, an Sünde? Immer wieder ist eine Tempelreinigung notwendig. Der Herr Jesus hat ja auch den Tempel gereinigt. So wie man annehmen darf, sogar zweimal oder mehrfach. Und doch ist es eine Räuberhöhle geblieben. Und so hat dieser Tempel keine Zukunft mehr. Kein Stein auf dem anderen soll bleiben, der nicht zerbrochen wird. Und es ist wirklich eingetroffen. Was man heute sieht, ist nur noch ein Rest der Westmauer, der Umgebungsmauer. Der Tempel selber ist nicht mehr vorhanden. Er ist beim Angriff der Römer im Jahre 70 nach Christus bis auf die Grundmauern niedergebrannt worden, indem Fackeln in den Umkleideraum der Priester geworfen wurde, hat es dann Feuer gefasst und um sich gerissen. So wie überliefert wird, soll der Feldherr selber noch versucht haben, das zu stoppen. Aber es war dann schon zu spät und ist alles abgebrannt. Und sie haben dann auch noch diese Steine in Hitze gelegt, um das Gold herauszuholen. Und so ist also alles abgetragen worden. Kein Stein auf dem anderen, der nicht zerbrochen werde. Und dann heißt es weiter: Als er auf dem Ölberge saß, traten zu ihm seine Jünger besonders. Das ist jetzt nicht mehr für das große Volk bestimmt, was jetzt kommt, diese Endzeitrede. Das ist für die Gläubigen, um sie zu warnen. Die Jünger traten besonders zu ihm. Übrigens sagen manche, und das halte ich nicht für richtig, dass diese Ölbergrede, so ähnlich wie auch andere Reden Jesu, nur an Israel gerichtet wären. Man kann zwar davon ausgehen, dass diese Jünger israelitischer Herkunft waren, dass sie Juden waren, aber das, was der Herr hier sagt, sagt ja stellvertretend zu ihnen, für alle Jünger, genauso aus den Heidennationen. Also diese Verengung oder diese übertriebene Schriftteilung, die sollten wir nicht mitmachen. Ich habe auch schon jemanden gehört, der hat gesagt, auch die Bergpredigt sei ja auch nur zu den Jüngern gerichtet, also nur zu Israel. Da muss ich sagen, was gilt denn dann überhaupt noch in der Bibel, wenn man eine solche, ich sag mal, fromm getünchte Bibelkritik betreibt. Also ich lege die Endzeitrede so aus, dass sie für die Gemeinde gilt, dass sie für uns gilt, ob wir jetzt messianische Juden sind oder aus den Heidennationen bekehrte Christen, sie gilt für alle, die Ohren haben zu hören. In dem Sinne werde ich es auch auslegen und ich denke, so ist es auch gemeint. Seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen sein deines Kommens und des Ende der Welt? Wörtlich steht hier Aion, des Zeitalters, aber es ist damit gemeint die Vollendung dieses Weltlaufs, in dem sich auch die Jünger damals befanden, in dem wir uns heute befinden. Wie viele Fragen, liebe Geschwister, habt ihr hier herausgehört? Nun, die erste Frage, wann wird das geschehen, worauf bezieht sich das wohl? Auf das, was der Herr Jesus gerade beschrieben hat, die Zerstörung des Jerusalemer Tempels. Wann wird der Tempel zerstört werden? Und dann fragen sie aber weitergehend, welches wird das Zeichen sein deines Kommens und des Endes der Welt? Ja, das geht sehr weit. Sie wollen jetzt alles wissen. Und das ist auch davon her, muss man verstehen, diese Ölberg- oder Endzeitrede, wird ja auf dem Ölberg gegenüber der Jerusalemer Altstadt gehalten, dass hier verschiedene Fragen einander durchdringen. Auch die Antwort ist so, dass es eine Naherfüllung gibt, 70 nach Christus, die Tempelzerstörung, aber auch eine Fernerfüllung. Die Jünger konnten ja nicht wissen, dass das zeitlich auseinanderliegen wird. Es war ja etwa so um 30 nach Christus, wann das stattfand. Tempelzerstörung war ungefähr 40 Jahre später. Und die Vollendung des Zeitalters ist immer noch nicht eingetroffen. Aber es steht ja im 2. Petrusbrief, dass der Herr die Verheißung nicht verzögert, sondern Geduld hat, dass noch viele gerettet werden. Also wenn der Herr noch nicht wiedergekommen ist, wenn noch nicht der Weltlauf vollendet wurde, ist es allein, weil Gott noch Gnadenzeit schenkt, dass noch viele sich bekehren können. Nun, für die Jünger war es natürlich nicht bekannt, dass das eine im 1. Jahrhundert nach Christus passiert, die Tempelzerstörung, und das andere, was der Herr nun sagt, in den weiteren Jahrhunderten. Und wir werden noch bei der Auslegung einiges hören, was im 1. Jahrhundert tatsächlich schon eingetroffen ist. Aber das andere, es gibt ja manche, die behaupten, alles hätte sich schon im 1. Jahrhundert erfüllt. Die müssen dann die Bibel geistlich, symbolisch, allegorisch umdeuten. Es gibt ein Buch zum Beispiel von einem Chilton, Die große Trübsal, der deutet alles, was jetzt hier steht, auf das 1. Jahrhundert. Die Römerheere seien die Heuschrecken gewesen aus der Offenbarung und so weiter und so fort. Aber da muss man die Bibel schon sehr vergewaltigen, wenn man das alles in ein Jahrhundert hineinzwängen will. Dann hat es gar keine Bedeutung mehr für uns, auch nach dieser Deutung. Und so gibt es verschiedene, ich sage mal fast schon Tricks, die Satan entfaltet, um die Aktualität uns wegzunehmen. Dass man sagt, der Antichrist war schon da, das war Nero im 1. Jahrhundert, nicht? Und diese Römerheere und so weiter. Aber solche Ausleger erkennen nicht, dass eben in der Prophetie es verschiedene Erfüllungsebenen gibt. Die erste Erfüllungsebene kann eine Naherfüllung sein, die weiteren Erfüllungsebenen eine Erfüllung in weiter ferner liegender Zeit. Es ist wie bei einem Gebirge, könnt ihr es euch vorstellen. Da kommt zuerst der erste Berg, ist die Naherfüllung, dahinter kommt wieder ein Tal, da kommt der nächste Berg. Und so kann es noch lange Zeit weitergehen. Wenn man vor den Alpen steht, weiß man nicht, wie lang die sich noch erstrecken. Na, wenn man Landkarten hat heute, weiß man schon, aber früher, wo so die ersten Leute dahin gewandert sind, vom Norden oder vom Süden, die wussten ja nicht, wie lang dieses Gebirge sich erstreckt, über wie viele Täler. Und so ist auch mit der Prophetie. Die Jünger haben nur so den ersten Berg gesehen in der Römerzeit, dass da so manches kommt. Aber sie wussten noch nicht, dass das sich Jahrhunderte oder Jahrtausende über die Geschichte entfalten kann. Wir heute wissen natürlich rückblickend vieles mehr und sehen auch, dass sich die Zeichen der Zeit mehren, vor allem seit der Staatsgründung Israels. Darauf komme ich auch noch zu sprechen. Aber auch wir sind aufgerufen, immer wachsam zu bleiben. Und Zeit und Stunde ist uns nämlich nicht offenbart. Alles das lesen wir auch noch in diesen Kapiteln, diese Tage. Ich empfehle es euch sowieso mal fortlaufend zu lesen, gerade auch diese zwei Kapitel, dass ihr schon mal einen Überblick habt. Ja, es sind also drei Fragen. Die erste Frage bezieht sich auf die Zerstörung des Tempels, von der Jesus gesprochen hat. Die zweite Frage bezieht sich nicht auf die Zerstörung des Tempels, sondern auf die weitere Zukunft. Und das Problem ist also der Fehldeutung, dass die Antworten sich auch durchschlingen. Es gibt also in Matthäus 24, vor allem in diesem Kapitel, eine Naherfüllung und eine Fernerfüllung. Alles in der einen Antwort, die Jesus gibt. Und das muss man dann versuchen zu differenzieren, was hat sich erfüllt, was erfüllt sich noch. Also wenn ihr das grundlegend verstanden habt, ja, dann ist es einfacher, dann auch zu folgen die nächsten Tage. Die erste Frage also, die Zerstörung des Tempels. Wann wird der Jerusalemer Tempel zerstört werden? Die Antwort steht auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Verse 20 bis 24. Und da steht sogar noch etwas ausführlicher. Das ist Parallelkapitel und auch Markus 13. Das sind Parallelkapitel zu Matthäus 24. Das ist außer der Offenbarung und dem Propheten Daniel sicherlich das interessanteste Kapitel im Neuen Testament für die Endzeit. Wir wollen jetzt nicht nur Endzeitspezialisten sein, aber gerade für uns heute ist das ganz aktuell und wichtig. Und genauso in Lukas 21 ab Vers 20, da lesen wir, wie Jesus spricht: Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Und es war ab 66 schon geschehen, da waren die Römer schon da. Und die Christen sind dann damals, haben die Prophezeiung gewusst und sind geflüchtet, 68 nach Christus, nach Pella ins Ostjordanland, Jordanien, heutige Jordanien. Gab schon Fluchtbewegungen. Die Christen sind überwiegend nicht hingemetzelt worden, 70 nach Christus, weil sie hatten die Prophezeiung des Herrn gekannt und sind geflüchtet. Die Evangelien sind ja vor der Zerstörung des Jerusalemer Tempels geschrieben. Die Bibelkritiker, die sagen ja, die Evangelien können alle erst nach 70 nach Christus entstanden sein. Warum? Weil sie nicht glauben, dass es Zukunftsprophetie gibt. Sie glauben nicht, dass Jesus das vorausgewusst hat. Aber es war genauso. Die Jünger hatten diese Evangelien schon, die wussten, was in Matthäus steht. Und sie wussten, dass wenn die Heere kommen, dass dann Zeit ist zu fliehen und sind dann geflüchtet. Wir werden es die Tage noch ausführlicher hören. Und deshalb steht jetzt hier weiter in Lukas 21, als dann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge. Und wer in der Stadt ist, gehe hinaus. Und wer auf dem Lande ist, komme nicht herein. Denn da sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dieses Volk kommen. Damit ist Israel gemeint damals, das verstockte Israel gegen seinen Messias. Zorn über dieses Vollkommen. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker. Seht ihr, genau das ist geschehen. 70 nach Christus und dann vollends nach 135 nach Christus, als der Bar Kochba-Aufstand stattfand. Bar Kochba wurde als eine Art Messias verehrt, der die Juden der Israel von den Römern befreien sollte. Und sie haben manche Siege errungen, wurden dann aber doch besiegt. Dieser Sternensohn Bar Kochba, wie er auch hieß. Und danach wurden die Juden wirklich unter alle Völker zerstreut. Jerusalem wurde platt gemacht, ein Jupitertempel wurde auf den Tempelplatz gestellt. Und ja, einer dieser Gräuel der Verwüstung, von dem die Bibel auch spricht, werden wir am Sonntag noch mehr davon hören. Und es wird zertreten von den Heiden nun. Sie sind gefangen geführt worden, tatsächlich unter alle Völker, zerstreut in die Diaspora, in die Zerstreuung geführt. Bis wann? Bis 1948. Und jetzt steht ja auch noch die Verheißung auf die fernere Zukunft in der Endzeitrede Jesu in Lukas 21. Wenn er dann ja sagt, in der zweiten Satzhälfte, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis, das göttliche bis, die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Das ist ein göttliches Geheimnis. Das Evangelium wird dann allen Heiden verkündigt, in dieser Zwischenzeit, wo Jerusalem beiseite gesetzt ist, Israel beiseite gesetzt ist. Aber es wird am Ende der Zeit sich wieder die Heilsgeschichte Gottes wieder Israel zuwenden. Und das erleben wir seit dem 20. Jahrhundert. Unübersehbar, auch für die unübersehbar, die das leugnen wollen, die keinen Blick haben für Israel und die Prophetie. Es gibt leider auch Christen, die völlig prophetieblind sind. Ja, leider. Und viele Feinde Israels, auch unter Christen heutzutage. Kann man sich das vorstellen? Ich werde es noch ausführlicher begründen. Wir dürfen weder Feinde Israels sein, noch übertriebene Israel-Schwärmer, sondern soll ein nüchternes biblisches Verhältnis dazu haben. Ja, sie haben den Messias verworfen. Nicht alle, aber die meisten. Und sie haben das Gericht erleiden müssen. Aber Gott hat einen Heilsplan, auch für Israel wieder bereit. Und deshalb wollen wir auch beten, gerade für dieses Volk, je mehr es auch jetzt wieder in Bedrängnis kommt, auch jetzt in diesen Tagen und Wochen. Wenn das Thema mit dem Feigenbaum kommt ja auch noch ein Kapitel, da werde ich ausführlicher auf die Israel-Thematik eingehen. Nun aber die Naherfüllung 70 nach Christus. Da wurde also der Tempel zerstört. Die Belagerung fand schon 66 nach Christus statt, als Cestus Gallus Jerusalem eingeschlossen hatte. Damals brach der erste Aufstand gegen die Römer aus und die Belagerung endete noch einmal damals. Aber 70 nach Christus dann, wie schon erwähnt, nahmen die Heere des Titus die Stadt ein. Sie entweihten das Heiligtum und zerstörten den Tempel bis auf den letzten Stein. Und 136 nach Christus, dann nach dem zweiten Aufstand, ließ Kaiser Hadrian einen Jupitertempel, das ist Zeus oder Jupiter, ein Götze, anstelle des zerstörten herodianischen Tempels errichten. Und was steht heute dort? Im 7. Jahrhundert errichtet der islamische Felsendom, geweiht dem Mondgott, ja, der Mondgott, auch ein Götze. Alles Gräuels der Verwüstung. Aber vielleicht noch nicht der Gräuel, der am Ende kommt. Denn Prophetie kann sich auch mehrfach erfüllen. Es hat sich damals erfüllt, aber es kann sein, dass wieder ein Gräuel der Verwüstung kommt, wenn der Antichrist auftritt und sich in den Tempel Gottes setzt. Es kann die Gemeinde sein, kann aber auch ein Tempel auf dem Jerusalemer Platz sein. Hier gehen also Matthäus 24 und das Buch Daniel zusammen. Der Herr Jesus weist ja in Matthäus 24, 15 bis 18 auf Daniel hin, wenn er sagt, wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf, alsdann fliehe auf die Berge, während Judäa ist, und wer auf dem Dach ist, der steige nicht herunter, etwas aus seinem Hause zu holen, und wer auf dem Felde ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Bei Propheten Daniel selber lesen wir in Daniel 11, 31, und seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen. Auf dieses Gräuelbild der Verwüstung werde ich dann ausführlicher am Sonntagmorgen eingehen. Es war nicht so erbaulich für den Sonntagmorgen Gottesdienst, aber wir werden streng in der Reihenfolge dieser Stellen das weiter ausführen. Jetzt möchten wir weitergehen zum nächsten Vers. Das war also dann der Vers 4. Die Jünger sind also neugierig. Sie wollen wissen, wann das geschieht, was das Zeichen seiner Wiederkunft oder seines Kommens und des Endes der Welt ist. Und dann denken wir ja heute, wenn wir so dann an Endzeitprophetie denken, an erstes wohl an Kriege, Katastrophen, Hungersnöte, Seuchen, Inflation, alles das wird auch genannt. Aber nicht als erstes. Wisst ihr, was als erstes genannt wird? Die Warnung vor der Verführung, insbesondere durch falsche Christusse. Und einige Verse weiter kommen dann auch die falschen Propheten. Deshalb fasse ich das zusammen. Ich möchte heute Abend, das wird jetzt noch der Hauptteil sein, aber darauf werde ich mich jetzt auch beschränken, Kriege und Hungersnöte, Erdbeben, Seuchen, das werde ich dann morgen früh mit uns betrachten, so der Herr will und wir leben. Aber heute Abend, dann werden wir jetzt noch nach dem Tempel auf den zweiten Hauptteil hier kommen, die falschen Christusse. Und in Vers 11 steht ja dann auch, und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Hier weiche ich ein bisschen jetzt ab von der strengen Vers-für-Vers-Folge. Ich fasse jetzt diese falschen Christusse in falschen Propheten zusammen, weil das auch sinnvoll ist, denn die kommen dann auch wieder zusammen vor in Vers 24, wenn es dann heißt, denn mancher falsche Christus und falsche Propheten werden aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Also heute Abend Schwerpunkt falsche Christusse, falsche Propheten. Was heißt eigentlich Christus? Es heißt hebräisch Mashiach, der Messias, und das bedeutet der Gesalbte, der Heilskönig, der Retter Israels und der Menschheit, aller derer, die glauben allerdings nur die Gläubigen, die ihn annehmen, die durch seine Wunden geheilt sind, sie sind wirkliche Christen, nämlich solche, die mit dem Heilskönig, dem Jesus Christus, verbunden sind. Diese falschen Christusse, sie ahmen ihn nach, sie imitieren ihn, sie wollen ihn vorwegnehmen. Man spricht auch in der Fachsprache von einem proleptischen Messianismus, das heißt einer Vorwegnahme des messianischen Friedensreiches Jesu Christi zum Beispiel oder einer Nachahmung seiner messianischen Eigenschaften oder Wirkungen oder Titel oder seiner Majestät. So lassen sich viele Menschen, hauptsächlich sind es Männer, logischerweise als Messias verehren. Es gibt aber auch viele falsche Propheten, da gibt es genauso viele Männer wie Frauen. Und ich werde euch noch Beispiele bringen. Der Herr Jesus sagt also hier etwas Erschütterndes. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und werden viele verführen. Genauso bei den falschen Propheten. Viele. Man hat heute sogar den Eindruck, dass vielleicht sogar die meisten sind, auch unter der Christenheit. Wie viel Verführung ist heute eingedrungen, auch bis hin in evangelikale Kreise. Wie viel Anspruch auf Prophetie, auf besondere Salbungen, das heißt ja Christus, gesalbt sein, ja, durch den Heiligen Geist. Was wird hier alles behauptet an unglaublichen Dingen? Wir müssen da gar nicht nur auf die Sekten schauen, aber auf die natürlich auch. Die Kette der falschen Christusse und Propheten wird dann gipfeln, wird sich steigern im Kommen des falschen Christus, nämlich des Antichristus. Anti heißt gegen und gleichzeitig auch anstelle von. Steht also gegen Christus, aber er gibt sich auch als Christus aus und will ihn ersetzen. Stellvertreter Christi, gibt es auch einen, ja, schon seit 2000 Jahren, immer wieder mit verschiedenen Personen gefüllt, dieses Amt, das ist auch einer davon. Aber es gibt auch viele andere. Im Kommen des falschen Christus wird die Kette der falschen Christusse gipfeln. Und die sind ja vorausgesagt im 1. Johannesbrief Kapitel 2. Viele falsche Christusse sind von uns ausgegangen. Sie waren aber niemals von uns. Sie haben das nur so vorgegeben. Und der Antichristus selber, der wird ja ausführlich beschrieben in Gestalt dieses Tieres aus dem Meer. Und sein falscher Prophet, sein Propagandaminister, ist das Tier von der Erde. Das Völkermeer und die Erde, ja, als Wurzeln des falschen Christus und des falschen Propheten, Offenbarung 13. Und ich bin übrigens überzeugt, das muss ich vielleicht noch erwähnen grundsätzlich, dass es eine Parallele gibt zwischen Matthäus 24 und der gesamten Johannes-Offenbarung, insbesondere was die Gerichtsabfolge angeht. Und die Öffnung des ersten Siegels in der Johannes-Offenbarung entspricht nach meiner Beobachtung dieser ersten Warnung in der Endzeitrede Jesu. Das heißt, in der Offenbarung an Johannes führt der erhöhte Herr Jesus Christus noch ausführlicher aus, was der irdische Jesus in seiner Endzeitrede schon im Wesentlichen entfaltet hat. Aber in der Offenbarung wird es dann noch ausführlicher dargestellt. Versteht ihr, was ich sagen will? Also eine Endzeitrede ist ein Überblick über die Endzeitereignisse und die Offenbarung bringt dann noch eine detailliertere Entfaltung, etwa der Siegelgerichte. Und das erste Siegel in der Johannes-Offenbarung, wer diese Stelle kennt, der weiß ja, dass da ein Reiter auf einem weißen Pferd erscheint. Da heißt es, und ich, Johannes, nämlich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen und es wurde ihm eine Krone gegeben und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Nun streiten sich die Ausleger, ob das Christus ist oder der Antichrist. Das sind die Hauptdeutungen, es gibt auch noch andere. Nun, ich bin ganz überzeugt, dass das nicht Christus ist, sondern der Antichrist. Christus kommt auch auf einem weißen Pferd in Offenbarung 19, aber der Antichrist äfft ihn hier nach, denn die Folge sind die ganzen Gerichte, die sich hier entfalten. Und wenn es nämlich der Antichrist ist, passt es genau mit der ersten Warnung hier zusammen in der Ölbergrede vor den falschen Christusen. Denn als nächstes kommt dann der Hinweis auf die Kriege und auf die Hungersnöte, das entspricht dann dem zweiten und dritten Reiter in den Ziegelvisionen. Dann haben wir nämlich genau die Parallele, falsche Christusse, Kriege, Hungersnöte und so weiter. Im Wesentlichen. Also, ich will jetzt nicht mal den Glauben absprechen, das anders sieht, aber nach meiner Erkenntnis ist das hier der Antichrist, der als Sieger auszieht. Es wurde ihm Macht zugegeben, zu überwinden, sogar die Heiligen eine Zeit lang, heißt in Offenbarung 13. Und dann aber zeigt er sein wahres Wesen, nämlich Krieg und mit allen Folgen. Er wird Krieg führen. Auch mit den Heiligen, es wird auf Erden Krieg geben, Gott wird seine Gerichte dann ausschütten, bis hin zu den Schornschalengerichten, die dann ganz schrecklich sind. Und so entfaltet sich dann eines aus dem anderen. Also die parallele Entwicklung in Matthäus 24 zur Offenbarung 5 folgende. Der Apostel Johannes sieht also ein weißes Pferd. Und das kann man dann so deuten, der erste apokalyptische Reiter ist eine Imitation Christi, nämlich der Antichrist. Und wir wissen ja aus 2. Korinther 11, Vers 14 und 15, dass der Teufel selber sich als Engel des Lichts verstellt. Und dann heißt es, seine Diener verstellen sich als Diener der Gerechtigkeit. Und so ist auch kein Wunder, dass der Antichrist auf einem weißen Pferd reitet. Weiß ist die Tarnfarbe seiner Finsternis. Weiß ist die Tarnfarbe seiner Finsternis. Und so laufen viele Menschen Gefahr, auf ihn hereinzufallen, weil er sich als Lichtgestalt ausgibt und nicht in seiner wahren Gestalt. Der Satan selber tarnt sich und der Antichrist und der falsche Prophet ebenso. Und nur die Menschen, die im Lebensbuch des Lammes, Jesus Christus, stehen, nur sie werden den Antichristen durchschauen, ihn meiden und ablehnen und sein Mahlzeichen nicht annehmen. So lesen wir in Offenbarung 13, Vers 8. Der Antichrist wird der Menschheit ein Welteinheitsreich und Weltfriedensreich anbieten. Viele denken da etwa auch aktuell an die heutigen Bestrebungen der UNO, eine einheitliche Regierung über die Menschheit zu bilden. Vorstufen dazu sind zum Beispiel die Europäische Einigung, die ja mit aller Gewalt durchgehalten werden muss, auch wenn noch so viel jetzt an Wirtschaftskraft kaputt geht. Ja, das muss, man kann ja nicht mehr zurück. Man hat sich diesem System verschworen und wahrscheinlich wird eine so große Krise kommen, dass dann der Ruf nach dem starken Mann unüberhörbar erschallt. Vielleicht ist auch eine starke Frau, weiß ich nicht, aber ich denke, dass ein politischer Weltführer die Bühne betreten wird, in absehbarer Zeit womöglich schon. Wenn dann auch noch ein Friedensvertrag mit Israel kommt, dann beginnt wohl auch die 70. Jahrwoche zu laufen. Aber wir dürfen und wollen auch bewusst keine Zeitpunkte hier nennen. Aber diese ganzen Einigungsbewegungen sind natürlich ein Zeichen der Endzeit. Gemäß Offenbarung 13 und 17, das ganze System der Globalisierung ist ja in der Offenbarung auch vorausgesagt, auch an anderen Stellen. Und jetzt, gerade in dieser Woche, wenn wir zusammen sind, nächsten Donnerstag wird ja wieder ein Götzenfriedenstreffen in Assisi stattfinden, wo der Papst ja als 25-jähriges Jubiläum zu Assisi I wieder sämtliche Führer der Religion einlädt. Obwohl Ratzinger damals nicht so dafür war, jetzt macht er es auch. Kann er nicht mehr anders, wenn er Papst ist. Wie er selber darüber denkt, weiß ich nicht. Aber das römische System als solches entspricht in Vollendung der Hure Babylon. Und alle, die da mitmachen, sind da auch dabei. Und es sind sämtliche Konfessions- und Religionsvertreter hier dabei, also von evangelischen Kirchen, Freikirchen. Deshalb, ich warne immer vor den Dachverbänden. Ja. Mein großer Warnruf geht aus von diesen Dachverbänden auch. Gottes Wort warnt uns, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen. Das ist dieses falsche Friedensreich, das keinen Bestand hat. Wir werden morgen dann hören von den Kriegen, die Einheitsideologie des Antichristen. Nun möchte ich aber uns konkret fragen, das ist auch für uns wichtig, wenn jetzt jemand hier auftreten würde und sagen würde, ich bin der wiedergekommene Christus, wie würdet ihr denn unterscheiden können, ob er es wirklich ist oder nicht ist? Sehr gut, ja.
Bitte. Ja, der kommt von oben mit den Wolken.
Ja, richtige Antwort, sichtbar auf den Wolken des Himmels mit seinen Engeln und Heiligen, mit den Posaunen. Manche würden sagen, wir würden ihn an seiner Liebe erkennen, an den Nägeln malen. Nun, es ist nicht ganz falsch, aber das kann auch nachgeahmt werden. Die Liebe wird in sämtlichen Sekten nachgeahmt. Die Nägelmale werden durch dämonisch gewirkte Stigmatisationen nachgeahmt, bei vielen sogenannten Heiligen. Alles das und auch die Zeichen und Wunder. Es gibt göttliche Zeichen und Wunder, es gibt dämonische Zeichen und Wunder. Auch das kann nachgeahmt werden. Wir werden davon noch hören. Nein, wir werden ihn allein an der Art seines Kommens erkennen. Der Herr sagt, er spricht, siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Darum, wenn sie zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in der Kammer, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Anfang und leuchtet bis zum Niedergang, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. So Matthäus 24, Verse 25 bis 27. Er kommt also in Macht und Herrlichkeit für die ganze Welt sichtbar, in einem Augenblick wieder. Und das lesen wir dann in Vers 30. Und dann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Weil somit Jesus Christus nicht mehr in menschlicher Gestalt und Niedrigkeit auf dieser Erde erscheint, sozusagen in der Krippe wieder liegend, sondern auf den Wolken des Himmels in Herrlichkeit. Deshalb sind alle Menschen, die unter uns leben, gelebt haben oder noch leben werden und behaupten, der wiedergekommene Christus zu sein, eindeutig als falsche Christusse zu entlarven. Und auch der Antichrist lässt sich daran sowie an dem Zahlenwert seines Namens erkennen, der ja 666 beträgt. Nun will ich einige Beispiele nennen. Falsche Christusse gab es ja von der Zeit der Urkirche bis heute. In der Römerzeit traten schon einige auf, solche Pseudo-Befreier von den Römern. Bar Kochba habe ich schon genannt, aber es gab auch andere. Sogar in der Bibel werden einige erwähnt. Aber uns interessieren natürlich besonders die, die heute noch Einfluss haben, die verschiedene Sekten begründet haben. Zum Beispiel, wer kennt noch Abt Ruschin? Oder Oskar Ernst Bernhard, das ist schon eher zurückgetreten. Das ist die Gralsbotschaft, vielleicht schon mal gehört. Er lebte 1875 bis 1941, ein Deutscher. Er sah das Werk Jesu Christi als gescheitert an und verkündigte sich selbst als den wahren Christus, der der Menschheit die rettende Gralsbotschaft übermittelt. Also sehr mystisch, okkult. Nicht dieser Gralstempel, Parsifal, fällt da manchen vielleicht ein, von Wagner, wo überall diese Gralsmystik praktiziert wird, eine okkulte Verdrehung des Kreuzesopfers Jesu Christi. Vielleicht bekannter Jiddu Krishnamurti, wer hat schon gehört? 1895 bis 1986, er war ein Hindu-Knabe und wurde im Jahr 1910 von Annie Besant, der Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft, ausgerufen als wiedergekommener Messias, Lord Maitreya oder Weltenlehrer. Er hat sich aber selber später von dieser Rolle distanziert, hat dann etliche esoterische Schriften veröffentlicht, aber hat sich da nicht mehr als Christus gefühlt. Hat wohl gemerkt, dass er es doch nicht ist. Dann Vater Divine, kennt ihr noch jemand, der göttliche Vater? George Baker, gestorben 1965, ein Schwarzer aus Süd-Georgia. Er hat sich sogar als die zweite Fleischwerdung Gottes in der Vaterstufe nach der Sohnesstufe des Christus betrachtet und sein Tod wird von den Anhängern als Sühneopfer für ihre Sünden gewertet. einer, der nach meinem Wissen wohl noch lebt, aber jetzt auch schon sehr alt sein müsste. Ich habe jedenfalls keine Todesmeldung gehört. Sun Myung-moon, geboren 1920. Ein Koreaner, behauptet, der Sohn Gottes und Besieger Satans zu sein. Sein vierter Eheschluss im März 1960 sei die Hochzeit des Lammes nach Offenbarung 19 gewesen. Wie gesagt, erst der vierte Eheschluss hat dazu ausgereicht. Dann gibt es Vissarion in Sibirien, der von hunderttausenden Anhängern in Russland verehrt wird. Der hat sich auch so lange Haare wachsen lassen und so, wie man es auf den Bildern sieht, stellt er sich da, so, wie man sich Christus vorstellt, soll wohl Wunder tun können, wird behauptet. Wir wissen ja, dass Okkultisten das auch tun können und das heißt gar nichts. Und dann auch gar nicht so weit weg hier, Ivo Sasek in Walzenhausen, organische Christusgeneration, schreibt in seinen Schriften immer wieder, dass wer ihn verwirft, zugleich Christus verwirft, dass Menschen nur wieder begnadigt werden können, wenn er vor dem Thron des Vaters für sie eintritt. Und viele andere Aussagen, die deutlich machen, dass er sich als die Spitze des Christusleibes sieht. Wer nur an diesen organischen Christusleib, diese organische Christusgeneration angeschlossen ist, nur der hat Zugang zum Thron. Und das ist besonders gefährlich, weil er gerade in vielen frommen Kreisen sehr viel Wilderei betreibt, sage ich mal. Dann besonders gefährlich auch der Christus des neuen Zeitalters oder New Age. Er wurde schon mal verkündigt in den 70er, 80er Jahren von Benjamin Graham. Der Christus sei jetzt unter uns. Das ist das neue Zeitalter des Wassermanns. Das ist besonders einflussreich, eben in der Esoterik, Okkultismus geworden. Dieser Christus des neuen Zeitalters soll der Welt Frieden und Sicherheit bringen und identisch sein mit den Heilsgestalten anderer Religionen. Zum Beispiel mit dem Maitreya Buddha der Buddhisten, dem Imam Mahdi der Moslems und dem Krishna der Hindus. Und diese Ansicht hat weit über das Lager der theosophischen Gesellschaft hinaus Verbreitung gefunden inzwischen. Natürlich trägt dieser Christus, wie auch die anderen Christusgestalten, in Wirklichkeit das Kennzeichen eines Antichristus. Ja, reicht die Zeit noch, dass ich auch noch was über die falschen Propheten sage? Soll dann der letzte Punkt sein? Auch ein bisschen umfangreicher, vielleicht nur eine Viertelstunde. Nun, lassen sich falsche Christusse vom bibelkundigen Leser noch relativ einfach entlarven, so ist die Sachlage bei den falschen Propheten schwieriger. Warum? Während es nur einen wahren wiederkommenden Christus geben wird, der eindeutig zu erkennen sein wird, indem er auf den Wolken des Himmels in Macht und Herrlichkeit erscheint, so treten viele echte und falsche Propheten in der Geschichte nebeneinander auf. Ja, das ist dann schwierig. Die Bibel fordert uns deshalb auf, die Geister zu prüfen, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und ich möchte jetzt einmal einfach einige Kennzeichen nennen, um falsche Propheten zu durchschauen. Ich habe überall auch Bibelstellen genannt, aber das lasse ich jetzt aus Zeitgründen weg. Ich nenne einfach jetzt diese Kennzeichen. Diese falschen Propheten fügen etwas zur Bibel hinzu oder nehmen etwas davon weg. Dazu vielleicht doch eine Bibelstelle ganz am Ende der Heiligen Schrift in Offenbarung 22. Lesen wir ja dieses wichtige Kriterium und auch diese Warnung, ja, ist ja eine Warnung, dass wir die Bibel nicht verändern dürfen und auch keine Neuoffenbarungen zur Bibel hinzufügen sollen. In Offenbarung 22, weil das so wichtig ist, lese ich es jetzt vor. Vers 18 folgende: Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas dazusetzt, so wird Gott zusetzen auf ihn die Plagen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas davon tut, von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott abtun seinen Anteil vom Baum des Lebens und von der heiligen Stadt, davon in diesem Buch geschrieben steht. Und da das Buch der Offenbarung das letzte Buch der Bibel ist, gilt das auch für die ganze Bibel. Das heißt, wir dürfen nichts wegtun und nichts hinzutun. Natürlich gibt es in der Bibel eine heilsgeschichtliche Entfaltung vom Alten zum Neuen Bund, Verheißung im Alten Bund, Erfüllung im Neuen Bund. Aber das heißt nicht, dass wir irgendetwas hinwegtun, denn auch die Verheißung im Alten Bund ist notwendig, um die Erfüllung zu verstehen. Und was im Neuen Bund steht, ist ohnehin für uns die letztgültige Basis für uns als Christen. Und da dürfen wir nichts daran verändern. Also, sie fügen etwas zur Bibel hinzu oder nehmen etwas davon weg. Als weiteres Kennzeichen, sie erfinden Lehren, die im Widerspruch stehen zum eindeutigen Wortsinn und Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift. Wir können alle Lehren prüfen, indem wir die Bibel so auslegen, dass wir ihren Wortsinn so stehen lassen, wie es der Zusammenhang erfordert. Wenn also der Herr Jesus sagt, es ist ein Gleichnis, ist es als Gleichnis auszulegen. Wenn es ein historischer Bericht ist, ist es als historischer Bericht zu werden. Wenn es ein Bildwort ist, muss man es auch als Bildwort stehen lassen. Und das macht der Zusammenhang deutlich. Also immer prüfen vom Zusammenhang her, was ist an dieser Stelle gemeint. Sonst kommt man zu Fehlauslegungen. Und diese Fehlauslegungen sind ein typisches Kennzeichen von falschen Propheten und den Sekten, die durch sie entstanden sind. Ein drittes Kennzeichen, die falschen Propheten oder Irrlehrer übergehen zentrale Wahrheiten des christlichen Glaubens. Sie verleugnen insbesondere Jesus und sein Werk, vor allem seine Gottessohnschaft, seine Fleischwerdung bzw. Menschwerdung, sein Sühneopfer am Kreuz und seine leibliche Auferstehung und Himmelfahrt und Wiederkunft. Das wird dann alles umgedeutet, relativiert, spiritualisiert, vergeistlicht, nicht als reale historische Tatsache stehen gelassen. Das Kreuzesopfer reicht nicht aus, man muss was hinzufügen, die Auferstehung sei nur in das Kerygma hinein erfolgt, wie Rudolf Bultmann behauptet hat, ein bekannter liberaler Theologe, und so weiter und so fort. Es gibt hier tausende Variationen. Also prüft immer, werden Abstriche gemacht an Jesus Christus, an seinem Heilswerk. Dann merkt ihr, es ist eine falsche Prophetie im Hintergrund, ein falscher Geist. Weiteres Kennzeichen, ihre Behauptungen sind eine Mischung aus Wahrheit und Lüge, um viele Menschen zu verführen. Wenn es nur Lüge wäre, wäre es ja einfach zu durchschauen. Aber es ist auch immer ein Stückchen Wahrheit beigemischt. Da sagt man ja, aber der hat so eine tolle Botschaft und der kann so schön predigen oder seine Familie, so viele Kinder oder was auch immer da über solche Leute dann gesagt wird. Aber das heißt alles nichts, wenn dann die Lüge so eindeutig gegen die Bibel steht, dass es als Verführung sich entlarvt. Ein weiteres Kennzeichen, es muss nicht alles auf alle falschen Propheten zutreffen, aber viele dieser Kennzeichen eben. Und so machen etliche dieser falschen Propheten Zukunftsvoraussagen, die mit göttlichem Offenbarungsanspruch vorgetragen werden und dann nicht eintreffen. Diese Warnung findet sich etwa in Jeremia 28, Vers 9. Und das sieht dann so aus, dass sie sagen, der Herr hat zu mir geredet. Oder noch schlimmer, sie stehen vorne hin und sagen, ich, der Herr, sage euch jetzt. Ja, das gibt es in manchen charismatischen Kreisen auch. Da wird mit einem direkten Offenbarungsanspruch aufgetreten. Muss man sehr nüchtern prüfen, solche Dinge. Und auch in Frage stellen. Ein weiteres Kennzeichen, ihre Versprechungen sind oft mit schönen Worten verpackt. Schöne Worte. Matthäus 7, Vers 15, das ist das Wort vom Wolf im Schafspelz. Scharlatan wird genannt oder das Wolf im Schafspelz. Das hat mal jemand gesagt, wie kann man diesen Wolf durchschauen? Man muss ihm auf den Schwanz drehen. Man muss ihn entlarven, ihm sagen, aber in der Bibel steht es anders. Und dann merkt man, wie schnell sie aggressiv werden, wenn man sie mit dem Wort Gottes konfrontiert. Das heißt, dem Wolf auf den Schwanz drehen. Aber es steht geschrieben. Und dann werden die wütend. Aber der Herr hat zu mir doch so gesagt und anders. Nicht das, was da steht, ist überholt. Und dann kommt sie mit allen möglichen aggressiven Formulierungen. Wir sollten dann aber ruhig bleiben und immer wieder vom Wort Gottes zitieren. Noch ein weiteres Kennzeichen. Ihre Lehren enthalten oft, nicht immer, aber oft, ein falsches Evangelium von Frieden, Liebe, Harmonie, Einheit und Toleranz. Bei manchen aber überwiegt auch die Gerichtsbotschaft, je nachdem eine übertriebene Gerichtsdarstellung, also eine Verfälschung des Evangeliums in die eine oder in die andere Richtung. Heute ist sehr populär dieses falsche Einheitsevangelium. Einheit über alles. Das hat ja sogar eine evangelikale Zeitschrift schon als Titel jetzt über ihre Fahnen geschrieben. Eins, ja. dieses große Eins-Modell, wo dann die Wahrheit immer mehr aus dem Zentrum gerückt wird. So möchte ich mal kritisch dazu anmerken. Man muss bei mir manchmal auch zwischen den Zeilen hören. Ich sage nicht alles so direkt öffentlich. Ja. Ist gut aufpassen. Manche haben es vielleicht gemerkt. Nun, es sei betont, dass nicht alle genannten Kriterien auf alle Falschprophetien zutreffen. So gibt es zum Beispiel auch häufig Gerichtsbotschaften bei falschen Propheten, das habe ich schon erwähnt. Aber wenn bereits ein Kennzeichen vorhanden ist, kann man sicher sein, dass man es mit Falschprophetie zu tun hat. Und nun reicht die Zeit, noch einige Beispiele abschließend zu nennen von falschen Propheten, oder seid ihr schon zu müde? Also, falsche Propheten finden sich insbesondere unter den Begründern von Neuoffenbarungsbewegungen und Sekten, die ihre Schauungen und Erkenntnisse über oder neben die Heilige Schrift stellen, diese umdeuten und ihr in vielen Punkten widersprechen. Klassische Modelle sind zum Beispiel die folgenden Personen und die von ihnen ins Leben gerufenen Bewegungen. Ich nenne jetzt mal Namen und ihr sagt mir bitte, welche Sekte darauf zurückgeht. Joseph Smith. Gut, ja, habt ihr gewusst. Er lebte von 1805 bis 1844, wurde erschossen. Es war ja damals im Wilden Westen, diese typisch amerikanische Sekte. Er fügte zur Bibel das Buch Mormon hinzu, das er angeblich durch Beauftragung eines Engels, in Wirklichkeit ein Dämon, aber er sah es so, er sieht der Engel als aufgestiegene Menschen, die zu höheren Stufen in der Geisterwelt sich entwickelt haben. Also durch Beauftragung eines solchen Engels habe er auf vergrabenen goldenen Platten dann dieses Buch Mormon erhalten, im Hügel Cumorah in Amerika, und hat es dann mit Hilfe einer Prophetenbrille übersetzt, die auch in diesem Hügel vergraben gewesen sei. Es gibt nur ganz wenige Zeugen, die diese Platten gesehen haben. Manche haben es nachher widerrufen und es ist sehr fragwürdig, ob es das überhaupt wirklich gegeben hat. Wahrscheinlich hat er spiritistische Inspiration gehabt und man hat auch Bücher gefunden, auf die das Buch Mormon wiederum zurückzuführen ist, die schon vor dem Buch Mormon lieferbar waren, wo er wohl abgeschrieben hat, auch manches an solchen Legenden über die amerikanische Besiedlung. Übrigens, für die biblischen historischen Angaben finden sich viele archäologische Beweise. Für die historischen Angaben im Buch Mormon findet sich, wie ich in Amerika gehört habe, nicht ein einziger archäologischer Beweis. Also es ist wohl reine Fantasie, was da über die frühe Besiedlung Amerikas geschrieben wird. Stattdessen finden sich in der Lehre der Mormonen viele freimaurerische Elemente, magische und spiritistische Elemente, zum Beispiel der Tempel als Quellort und das Priestertum als Kanal himmlischer Kräfte, die stellvertretende Taufe für die Toten, Geheimrituale und so weiter und so fort. Also es ist, wie fast alle anderen Sekten, auch eine spiritistische Sekte, wo von Geisterwelten, vom Aufstieg zum Geistigen geredet ist. Und es wird gesagt, so in einer späteren Schrift von Joseph Smith, ich gebe es jetzt frei wieder mit eigenen Worten, was jetzt Gott ist, du Mensch wirst einmal das sein, was jetzt Gott ist, und wer jetzt Gott ist, das war früher mal ein Mensch. Also der Mensch praktisch entwickelt sich höher zur Gottheitsstufe. Evolution und Spiritismus. Nun die nächste falsche Prophetin, Mary Baker Eddy. Hier muss ein Spezialist sitzen, ja. Die christliche Wissenschaft, Christian Science. Mary Baker Eddy lebte von 1821 bis 1910. Sie bezeichnete ihr Buch Wissenschaft und Gesundheit als Schlüssel zur Heiligen Schrift. Als Schlüssel zur Heiligen Schrift. Ihre Lehre ist aber weder christlich noch wissenschaftlich, sondern beeinflusst vom Hinduismus, Mesmerismus und Spiritismus, obwohl sie sich davon abgrenzen möchte, aber das eindeutig festzustellen. Und nach ihrer Lehre ist das wahre Wesen der Welt und des Menschen Vollkommenheit. Sünde, Krankheit und Tod seien lediglich Irrtümer, Illusion, so wie im Hinduismus, alles Maya oder Maja, ja, Maya. Und das beruhe auf mangelnder Erkenntnis des Vollkommenen. Jesus sei nur ein Lehrer, der uns den Weg zur Überwindung des Irrtums zeige und der uns zeigt, dass wir in Wirklichkeit vollkommen seien. Völliger Gegensatz zur biblischen Sünden- und Erlösungslehre. Brauche ich jetzt, denke ich, nicht weiter begründen. Dann der nächste, Baha'u'llah oder Bab. Was geht darauf zurück? Vielleicht mal jemand anders? Sehr gut, die Baha'i-Religion. Er hieß mit bürgerlichem Namen Mirza Husain Ali, das ist natürlich Kunstnamen hier, Bab oder Baha'u'llah. Er lebte 1817 bis 1892 und gilt als der Prophet der Baha'i-Religion. In seinen Schriften hat er die Einheit der Völker und Religionen propagiert. Heute haben sie Zugang bis zur UNO mit ihrer Ideologie natürlich. Baha'u'llah hat sich selber als den von den schiitischen Moslems erwarteten Imam Mahdi betrachtet, den Gesandten Allahs, aber von den normalen Moslems wird es also abgelehnt, werden auch verfolgt von den schiitischen und sunnitischen Moslems. Aber er hat sich als den Imam Mahdi bezeichnet. Und zu seinen Vorläufern habe auch Mose, Zarathustra, Buddha, Mohammed und Jesus Christus gehört. Also dadurch können schön die Religionen vermischt werden. Das, was jetzt im Grunde auch in Assisi getan wird, auch wenn man sich formell abgrenzt von der Religionsvermischung, im Grunde tut man so, als würden alle doch zum gleichen Gott beten, obwohl es ja nicht so ist, sondern zu Götzen und Dämonen. Nun Charles Taze Russell. Ja, Zeugen Jehovas, aber die hießen damals noch nicht so. Das kam erst unter seinem Nachfolger Rutherford 1931. Russell selber lebte 1852 bis 1916. Er hatte die Aufrichtung des messianischen Friedensreiches Christi verschiedentlich berechnet, dann schließlich auf das Jahr 1914 und es kam der Erste Weltkrieg, nicht das Friedensreich. Und ähnliche Voraussagen seiner Nachfolger auf die Jahre 1918, 1925, 1975 trafen ebenso wenig ein. Also alles falsche Propheten, falsche Voraussagen. Rudolf Steiner, sicherlich bekannteste, auch in dieser Gegend, ja. 1861 bis 1925, er las auf hellseherischem Weg in einer unsichtbaren Akasha-Chronik, drang so in die höheren Welten ein und empfing ein fünftes Evangelium mit einem zutiefst okkult geprägten Jesusbild. Jesus, es spaltet sich bei ihm auf in vier Leiber von jeweils zwei Jesusknaben. Der eine verkörpert die Buddha-Strömung, der andere die Zarathustra-Strömung. Und in diese Leibervermischung, die dann entsteht schließlich, indem der physische Leib des einen und der ätherische Leib stirbt, da bleibt nur der Astral- und Ich-Leib übrig. In dieses Mixtur dieser zwei Jesusgestalten tritt dann der Christus-Sonnengeist hinein und in dem am Mysterium von Golgatha dieser Christusgeist schon vorher den Jesusleib verlassen hatte, aber im Jesusleib war noch die Blutskraft umgewandelt in eine Aura, mit einer Aura behaftet, dieser Sonnenenergie. Und da ist dann, als das Blut in die Erde getropft ist, die Sonnenenergie in die Erde gewandelt, sodass die Erde sich wieder weiterentwickeln kann, in der Evolution zur Höherentwicklung und mit Sonne und Mond und den Sternen verschmelzt zum Kosmos der Liebe. Das ist jetzt in einem Satz das anthroposophische Erlösungsverständnis, worüber ich 8 Jahre gearbeitet habe in meiner Doktorarbeit, aber ich habe das versucht in einem Satz zusammenzufassen. Habt das alle verstanden? Ist auch nicht notwendig. Es widerspricht der Bibel völlig. Es ist ein okkult geprägtes Verständnis einer heidnischen Mysterienreligion, die sich hier mit christlichen Begriffen schmückt, aber die ein völlig verändertes Verständnis von Jesus Christus entfaltet. Dann Gabriele Wittig, Heimholungswerk hieß es ursprünglich, später nennt es sich jetzt Universelles Leben oder Innere Geist Christuskirche in Würzburg, ja, diese vielen Betriebe dort. Und sie ist geboren 1933, hat bereits seit dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1970 mit spiritistischen Kreisen Kontakt gehabt, wo man also Dämonen befragt. Und 1975 gelang ihr dann der große Coup, zu sagen, dass jetzt der Christus selber durch sie sprechen würde zur Menschheit. Also durch sie spricht Christus, wird behauptet, dadurch ist sie sogar auch ein falscher Christus, wenn man so will, als Frau, ja, hier eine dieser Formen. Sie bezeichnet sich aber als Prophetin dieses Werkes. Und die Lehren, die sie verkündigt, haben natürlich genauso wieder wie bei den anderen Sekten überwiegend fernöstliches und spiritistisches Gepräge, nicht christliches Gepräge. Zum Beispiel vom Astralkörper, Bewusstseinserweiterung, Geistheilung, Vegetarismus aus religiösen Gründen, Reinkarnation, also Wiederverkörperung, all diese Lehren finden sich bei dieser Sekte. Ich könnte jetzt hier, wenn die Zeit rein würde, tausende weitere falsche Propheten nennen. Aber ich habe euch deshalb ja grundsätzlich Kennzeichen genannt, um die Geister zu unterscheiden. Prüft anhand dieser Kennzeichen, ob dieser Geist von Christus ist oder nicht. Ja. Auch gerade in charismatischen Kreisen treten ja vermehrt solche Personen auf. Aber es gibt auch andere Schreibmedien, die eine große Lesergemeinde um sich scharen. Jakob Lorbeer, Edgar Cayce und wie sie alle heißen, sind auch Hunderte. Und prüft alles. Das Gute behaltet kann man hier nicht sagen, das ist ein grundsätzlich falscher Geist. Das Gute behaltet bezieht sich auf anderes. Aber da, wo ein falscher Prophet ist, müssen wir diese Lehre insgesamt ablehnen. Das, was dann gut und richtig ist, steht ohnehin schon in der Bibel. Da brauchen wir keine neuen Offenbarungen. Und so wollen wir das Wort Gottes als unsere einzige Basis auch behalten. Wir haben alles darin geschrieben für unser Leben, auch für unser ewiges Leben, für unser Seelenheil und wollen Gott dafür danken, dass er uns die Bibel gegeben hat und ihn dafür anbeten. Wir wollen auch jetzt uns erheben zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir haben jetzt gehört, wie viele Menschen sich verrannt haben in falsche Lehren, ja sich sogar als Propheten ausgeben und es nicht sind, ja sogar sich als dich ausgeben, Herr, wie schrecklich, wenn ein Mensch so weit kommt, so weit von dir weg ist. Wir können dich nur bitten, bewahre die Deinen, bewahre deine Herde, bewahre uns alle vor diesen Verführungen. Und unter deinem Schutz, deines Blutes bitten wir auch für solche verführten Menschen, dass sie herausfinden aus solchen Bindungen, auch solche, die andere verführt haben. Herr, erbarme dich. Und wir bitten dich auch jetzt, dass du uns segnest an diesem Abend, behütest, auch auf dem Wege, und dass du uns eine frohe Gemeinschaft in diesen Tagen schenkst, wo du im Mittelpunkt stehst. Amen.